Und ich habe dann im 2012, 2013 zur österreichischen Schule hingefunden und habe gemerkt, da bin ich daheim, da finde ich Antworten auf meine Fragen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch von Bitcoin das erste Mal gehört. Und ich habe mich dann mit diesen Leuten in Wien ein bisschen angefreundet und habe dann von 2015 weg jährlich im Sommer eine kleine Konferenz organisiert mit 50 Teilnehmern, Rahmen österreichischer Schule.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Peter Taschler. Und es ist heute ein Sonderformat, denn nicht wie gewohnt geht am Freitag die Folge online, sondern während der Woche am Mittwoch. Und es geht um die Bitcoin-Konferenz, was Mitte September vom 15. bis zum 17. September stattfindet in Innsbruck. Und es ist die größte Bitcoin-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Und der Peter, der ist der Veranstalter. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Peter Taschler. Hallo Peter.
Robert, servus, freut mich.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld habe ich mit Pilzesuchen verdient. Ich bin gebürtiger Südtiroler, auf einem Bergbahnhof aufgewachsen. Wir hatten viel Kapital, aber kein Geld. Und wir sind als Kinder im Sommer, da sind wir auf die Alm gegangen und im Wald gegangen, haben Pilze gesucht und haben gemerkt, dass die italienischen Gäste im Tal total verrückt danach waren. Und da habe ich mein erstes Taschengeld verdient. So, 6, 7 Jahre alt. Mhm.
Hast du damals schon gemerkt, dass du das Zeug dazu hast, Unternehmer zu werden?
Nein, an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich wollte Lehrer in Südtirol werden. Und so. War kein Gedanke danach. Aber ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und auf dem Bauernhof denke ich, da kriegst du ein bisschen dieses unternehmerische Gen, das kriegst du eingeimpft. Ja? Also du lernst dort instinktiv, dass das Geld nicht aus dem Nichts kommt, dass du nur ernten kannst, was du gesät hast, dass es seine Zeit braucht, dass die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Und das war gerade eine ganz gute Basis dann für meine Unternehmerlaufbahn.
Wie hast du dich gefühlt, als du dein erstes Geld verdient hast mit 7 Jahren?
Für mich war das brutal viel Geld. Also wir haben Lire gehabt und wir haben da 10.000, 20.000 Lire gehabt pro Kilo Pilze, Steinpilze. 10.000 Lire sind heute 5 Euro. Also es war extrem viel Geld. Und kann mich erinnern, dass mir meine Oma mal so in dem Alter auch 10.000 Lire geschenkt hat und mich ins Geschäft geschickt hat, damit einzukaufen für die Alm, weil wir da ja Selbstversorger waren. Und ich bin mit 2 großen Nylontaschen bin ich dann nach Hause marschiert und ich weiß, ich habe mir teure Sachen gekauft, wie Thunfisch und Nutella. Und das habe ich alles mit diesen 10.000 Lire Schein gekauft. Und heute mit 5 Euro kaufst du nicht mehr ein Glasl Nutella. Genau.
Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was ist Geld eigentlich?
Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir seit 2008, stelle ich mir die sehr oft. Vorher muss ich sagen, habe ich sie mir überhaupt nie gestellt. Und rückblickend kommt man das sehr absurd vor. Ich war da schon Unternehmer, ich habe 2001 gegründet und habe sehr viel mit Geld zu tun gehabt, habe Kredite laufen gehabt, habe hohe Umsätze gehabt, war voll im Hamsterrad drinnen und hatte alle Hände voll zu tun. Das Geld zu verdienen, dass ich alle Rechnungen zahlen kann, dass ich die Familie erhalten kann. Aber was Geld selbst ist, die Frage hat sich überhaupt nie gestellt. Auch während meiner Schulzeit, da haben wir alles Mögliche gelernt. Aber die Frage, was Geld ist, die ist überhaupt nie vorgekommen. Auch auf der Universität nicht. Und das hat mich sehr verwundert. Und jetzt, wo ich mir die Frage doch sehr intensiv gestellt habe, staune ich auch immer wieder, dass die Frage so im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht präsent ist. Und das ist eine ganz zentrale Frage und ich denke, über die wollen wir heute auch ein bisschen reden. Was Geld ist, wo Geld herkommt, warum Geld wichtig ist, was die wichtigen Seiten an Geld sind, was die weniger wichtigen Seiten an Geld ist und was gutes Geld auszeichnet und ob Bitcoin gutes Geld ist oder was Hochspekulatives.
Ist dir Geld wichtig?
Geld selber bedeutet mir eigentlich nichts. Und also es war für mich nie ein Ziel, reich zu werden. Es war immer ein Ziel, alle Rechnungen zahlen zu können. Es war mir auch immer ein Ziel, irgendwann finanziell vielleicht ein bisschen unabhängig zu sein. Und aber niemals, um mir einen Ferrari zu kaufen oder so, sondern einfach unabhängig sein, was auf Seiten legen, im Alter niemanden zur Last zu fallen, das, ja, das ist ein Ziel, aber nicht reich werden.
Was ist dein schlechtester Glaubenssatz gegenüber Geld, beziehungsweise was für ein Spruch kommt dir in Sinnen, wenn du an das Wort Geld denkst? Weil ich denke zum Beispiel bei Geld, okay, es ist ein wahnsinnig guter Diener, aber ein schlechter Herr. Also wie du sagst, okay, es kann dazu dienen, Rechnungen zu bezahlen, Dinge zu ermöglichen. Es kann der Treibstoff sein für ein Unternehmen. Im Endeffekt verschafft ihr auch Geld Atem für das Unternehmen, um neue Ideen zu entwickeln. Also im Endeffekt ist es ja wie Luft sozusagen, die was das Unternehmen braucht zum Atmen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Geld hörst?
Ja, jetzt habe ich eine Zeit nachgedacht. Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ist der Spruch, Geld stinkt nicht. Kommt aus dem Lateinischen, pecunia non olet. Das ist einer der wenigen Sachen, die ich vom Gymnasium rüber gerettet habe. Geld stinkt nicht. Würde ich so nicht mehr unterschreiben. Also, es gibt Geldquellen, die stinken. Es gibt Geldquellen, von denen ich kein Geld annehmen will. Und auch Geld an sich heißt schon sehr anrüchig, würde ich sagen. Und gerade der Euro oder das generell das Fiat-Geld, das Geld aus dem Nichts, das wir seit 1971 haben, das durch kein Gold und keine Waren mehr gedeckt ist, das aus dem Nichts geschöpft wird von den Notenbanken und von den Geschäftsbanken, das ist anrüchig. Weil es dazu führt, dass es die Ursache ist, dass es sehr große Ungerechtigkeiten in der Welt gibt. Dass eine ganz kleine Elite in Saus und Braus lebt, dass wir hier im reichen Westen doch auch ganz stark im Hamsterrad drinnen stecken und alle Hände voll zu tun haben, dem Geld nachzulaufen und so global betrachtet, dass es halt viele arme Länder gibt und wenige reiche Länder und diese großen Einkommensunterschiede und Wohlstandsunterschiede haben auch mit diesem anrüchigen Geld zu tun. Ganz kurz erklärt, wenn ich vielleicht sagen darf, die Amerikaner haben seit 1971 dieses unheimliche Privileg, die Weltreservewährung der Welt zu sein. Die können aus dem Nichts heraus Dollarbestände drucken. 75% aller Dollarbestände sind ja nicht in den USA, sondern im Ausland. Und die sind ja nicht verschenkt worden, sondern die haben bedruckte grüne Zettel in die Welt rausgeschickt und dafür Waren und Dienstleistungen aus aller Welt kassiert. In erster Linie Öl, aber auch alle Waren, die aus dem Ausland in die USA importiert werden, werden im Prinzip mit Geld bezahlt, das aus dem Nichts geschöpft wurde.
Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Bitcoins und würdest du sagen, dass Bitcoins Geld sind? Weil Aktien sind ja auch, also Aktien haben einen Wert, aber sinngemäß sind es ja jetzt nicht Geld. Also sie schaffen zwar Wert und sie sind etwas wert, aber das ist ja jetzt nicht Geld im Sinne, was wir unter Geld verstehen.
Genau, das ist ja Unternehmensbeteiligung, aber ist nicht Geld. Mit Bitcoin ist ein sehr junges Phänomen, ist im Oktober 2008 dieses Konzept vorgestellt worden, seit Jänner 2009 läuft diese Software ununterbrochen und ich selbst bin das erste Mal im Jahr 2013 damit in Kontakt gekommen und ich habe es interessant gefunden, aber ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Ich bin nicht so technikaffin und so die ganz frühen Leute, die Bitcoin verstanden haben, die kommen doch überwiegend aus der Software- und der Technik-Ecke. Das war ich nicht. Aber ich habe es sehr interessant gefunden. Und ich habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt. Und 2015, da habe ich dann das nochmal mir näher angeschaut und habe es noch interessanter gefunden und habe da auch das erste Mal kleine Beträge investiert. um in erster Linie einfach mal herauszufinden, wie funktioniert das Bitcoin kaufen. Es ist dann nur ums Lernen gegangen, nicht ums wirklich Investieren. Und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich meinen Brotberuf als jeweils kleine Eventagentur in Innsbruck, da haben wir sehr erfolgreiche Jahre gehabt, es war sehr viel Arbeit und da war nicht mehr viel Zeit, mich mit dem doch recht sperrigen Thema zu beschäftigen. Und da habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Und so vor 3-4 Jahren, da hat es mir dann wieder so richtig, richtig angefangen zu interessieren und ich bin in dieses sogenannte Rabbit Hole Kaninchenbau eingetaucht. Das kommt von Alice im Wunderland. Also das ist so ein übliches Phänomen. Wenn die mal dieser Virus Bitcoin erfasst hat, dann taucht man mal für 2-3 Monate unter und will nur mehr lesen und verstehen, was passiert da, wie funktioniert die Technologie. Und seit dem Zeitraum würde ich sagen, dass ich Bitcoiner bin.
Also man kann sagen, ungefähr von 2013 bis 2018 hast du dich nicht damit beschäftigt. Kann man denn eigentlich sagen, dass man da den Anschluss verliert, weil eigentlich die Technologie ist ja dieselbe, die Währung ist dieselbe. Das Einzige, was sich ja verändert, ist der Kurs im besten Fall, nach oben im allerbesten Fall. Also verliert man da den Anschluss? Oder würdest du sagen, dass eigentlich alles gleich ist wie 2013, als du eingestiegen bist, außer der Kurs hat sich halt verändert und es gibt mehr Bitcoins? Es gibt ja insgesamt 21 Millionen, was ausgeschüttet werden können. Und bis, ich glaube, was hast du gesagt, 2140 ist dann quasi der letzte...
Wird der letzte Bitcoin geschürft sein, gemeint sein. Ja, es ist richtig. Ja. Also die Technologie ist dieselbe. Und das war für mich auch so verblüffend, wo ich so 2018, 2019 da wieder voll eingestiegen bin. Da habe ich zurückgedacht an 2013 und 2015 und habe mich schon über mich selber gewundert, dass ich damals eigentlich schon alles gewusst habe, was man so wirklich im Kern wissen muss drüber. Und ich habe eine Zeit gebraucht, um mir selber zu verzeihen, dass ich nicht damals schon voll rein eingestiegen bin. Und aber eben, das habe ich dann gelernt, okay, das muss man sich verzeihen, wir sind auch jetzt immer noch total am Anfang, wir sind ganz, ganz früh dran, auch der Kurs ist lächerlich billig und ich habe mir dann sagen lassen, das ist ein ganz normales Curriculum, jeder braucht ungefähr 3 Berührungspunkte mit Bitcoin, ja, du musst dreimal mit dem in Berührung kommen, bis du anfängst, die näher und intensiver damit zu beschäftigen.
Und jetzt machst du die erste Bitcoin-Only-Konferenz im deutschsprachigen Raum, also mitunter auch die größte, die einzige und die größte, also sind ungefähr 1000 Gäste geplant. Wie kam es dazu? Also wie fasst man da denn den Schluss? Weil wahrscheinlich gibt es ja immer noch auch in deinem Umfeld Negativsprecher, was sagen, ja, vergiss das mit Bitcoins, das ist ja alles nur eine Blase. Und dann sagst du, ja, aber ihr werdet schauen, ich mache jetzt da sogar auch noch ein Event im Kongress in Innsbruck. Wie schaffst du das?
Das war so nicht geplant. Ich darf gerade ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe meine Eventagentur 2001 gegründet, am 11. September 2001 am Vormittag waren wir beim Notar und haben einen GmbH-Vertrag unterschrieben. 9/11. Am Nachmittag war klar, das wird ein holpriger Start. Und wir haben dann diese Startphase, die war holprig genug, aber wir haben es überstanden. Und 2008 waren wir so aus dem Gröbsten heraus und die Kredite waren getilgt. Und wir haben uns gedacht, okay, jetzt verdienen wir das erste Geld und arbeiten nicht mehr nur für die Bank. Und dann kam 2008, große Finanzkrise, wo wir anfangs die Hoffnung hatten, dass das ein amerikanisches Phänomen ist. Aber dann im November 2008 war klar, okay, sie ist in Europa angekommen und da ist, ich habe super Zahlen gehabt damals, super Buchungen, aber innerhalb von 2 Wochen sind 75% aller Buchungen storniert worden. Und da war dann klar, okay, jetzt geht's wieder ums Überleben. Und da habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mit Wirtschaft und mit Geld zu beschäftigen. Bis dahin war das überhaupt kein Thema. Und und wir haben dann auch diese schwierigen Jahre 2008, 2009, 2010 gut überstanden. Und dann ist 2011 wieder aus dem Nichts heraus, sind dann eigentlich unsere besten Jahre dahergekommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Auf was wollte ich jetzt
auch noch hinaus? Auch mit den Negativsprechern im Umfeld und wie man dazu kommt.
Ah ja, genau. Wie bin ich zur Konferenz gekommen? Deswegen habe ich ausgeholt, ich wollte das Jahr 2008 erwähnen. Das war eben wichtig für mich, dass ich anfangen habe müssen, mir die Frage zu stellen, was ist Geld, wo kommt das her? Und ich habe dann zur österreichischen Schule der Nationalökonomie hingefunden. Das ist eine ganz kleine Schule, die im 19. Jahrhundert in Wien beheimatet war, damals weltweit die führende Schule war, ist dann aber in die USA emigriert, so während dem Zweiten Weltkrieg, hat dort überlebt und ist dann später wieder aus den USA zurück nach Österreich gekommen. Die österreichische Schule ist kurz zusammengefasst so der große Gegenspieler zum Keynesianismus, John Maynard Keynes. Das ist eigentlich derjenige, der das heutige Geldsystem so ganz massiv geprägt hat. Dem wir das auch alles verdanken, dass wir heute halt mit diesen aufgeblähten Finanzinstituten zu tun haben etc. Und die Österreicher, die waren da immer ein bisschen Gegenspieler, die haben das so viel nüchterner gesehen und haben immer sehr viel Wert auf solides Geld gelegt. Waren auch große Vertreter eines Goldstandards und nicht von ungedecktem Geld. Und ich habe dann im 2012, 2013 zur österreichischen Schule hingefunden und habe gemerkt, da bin ich daheim, da finde ich Antworten auf meine Fragen. Und im Zuge dessen habe ich dann auch von Bitcoin das erste Mal gehört. Und ich habe mich dann mit diesen Leuten in Wien ein bisschen angefreundet und habe dann von 2015 weg jährlich im Sommer eine kleine Konferenz organisiert mit 50 Teilnehmern, Rahmen österreichischer Schule. Und das war dann im Jahr 2020, da waren wir in Alpbach und da waren viele Bitcoiner dabei. Unter anderem der Präsident von Bitcoin Austria, der Johannes Grill. Und der hat mich da in Alpbach bei einer Kaffeepause mal darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in Innsbruck für die Tiroler Szene ein kleines Meetup, Bitcoin-Meetup zu organisieren. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich gerne machen. Aber ich hätte das gerne so, dass es nicht so nerdig ist, dass es nicht nur ganz speziell für die Techniker ist, sondern dass sich auch normale Bürger wie ich mit 50, mit ein paar Ersparnissen dorthin getrauen. Und deswegen war mein Vorschlag, gehen wir doch in ein klassisches Kongresshaus, das kennen die Leute, da ist die Hemmschwelle nicht so groß. Und habe dann den kleinsten Saal im Kongress Innsbruck angefragt, 250 Sitzplätze. Und haben mir gedacht, für den Ticketverkauf, da brauche ich irgendeinen Vertrieb. Mich kennt man in der Bitcoiner-Szene noch zu wenig. Und habe dann ein Zoom-Meeting angesetzt an einem Freitag um 11 Uhr Vormittag. Und habe alle Podcaster und YouTuber, die ich seit Jahren verfolgt habe, habe ich dazu eingeladen und war mir aber sicher, dass da niemand dabei sein wird. Und ich klicke dann um 5 vor 11 auf den Link und habe gesehen, dass sie alle da waren. Ich war da total überrascht, habe mir das aber nicht anmerken lassen und habe ganz kurz präsentiert, was ich vorhabe. Ich würde gerne ein Bitcoin-Meetup oder kleine Konferenz organisieren. Und Zielsetzung ist Bitcoin only. Also wir haben ja 19.000 Kryptowährungen inzwischen, aber wir glauben nur an Bitcoin, dass Bitcoin solide ist und den ganzen Rest sehen wir sehr kritisch. Also Bitcoin only, habe ich gesagt, möchte ich machen und ich möchte deutschsprachig machen, weil es gibt sehr viel englischsprachigen Content, aber so im deutschen Sprachraum gibt es nicht so viel und man überschätzt ein bisschen die Sprachkompetenz bei uns hier, alle glauben wir, alles ist, reden ja alle super Englisch, aber dem ist nicht so. Inklusive mir, ich fahre ungern auf englischsprachige Konferenzen, ich fühle mich wohl auf deutschsprachigen, da kann ich mich anders ausdrücken, wie in einer Fremdsprache. Und ja, das hat unter den Podcastern und YouTubern Anklang gefunden, sie haben gesagt, das gefällt uns, das unterstützen wir, aber du brauchst mehr Platz. Okay, ich dachte, 250 ist dann zu wenig. Und dann habe ich den nächstgrößeren Saal angefragt mit 600 Plätzen. Wir hatten wieder ein Meeting, wieder waren alle da. Alles gut, aber du brauchst mehr Platz. Weil 500 Tickets verkaufe ich allein in einer Woche, hat so der größte YouTuber gemeint. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann nehmen wir den größten Saal. Und dann haben wir die Dogana genommen mit 1470 Sitzplätzen. Und so schließlich war aus dem kleinen Tiroler Meetup die größte Bitcoin-Only-Konferenz des deutschen Sprachraums geboren.
Und es gibt ja über 30 SpeakerInnen, die hast du alle ausgewählt. Wie kam es dazu und auf was für einen Speaker, auf was für eine Speakerin freust du dich am meisten und warum?
Also wir haben so diese Podcaster und YouTuber, da haben wir eine Telegram-Gruppe gebildet, das sind unsere Testimonials und da hat jeder Vorschläge eingebracht. Wir auch, ja. Und so hat sich das dann über Monate entwickelt und dann haben wir schon ein bisschen ein Gerüst gehabt, dann haben wir gesehen, okay, dieses Thema fehlt noch, da haben wir dann ganz gezielt zu dem Thema als Speaker gesucht. Und ich kann jetzt sagen, dass wirklich alles, was im deutschen Sprachraum wirklich Rang und Namen hat, das wird in Innsbruck sein. Zudem werden wir 4 internationale Stars in Innsbruck haben. Und darf das vielleicht kurz erwähnen, dass die Wirtschaftsministerin von El Salvador und die Vize-Außenministerin von El Salvador nach Innsbruck gekommen waren. Ist so entstanden, dass ich letztes Jahr im November in El Salvador war. Da war eine große Bitcoin-Konferenz und die Botschafterin von El Salvador in Deutschland, die hat 30 Bitcoiner aus dem deutschen Sprachraum eingeladen, mit ihr rüber zu fliegen und an dieser Konferenz teilzunehmen. Und durch irgendwelche Zufälle durfte ich da mitfahren. Und das war hochinteressant. Wir waren 2 Wochen drüben, haben ein super Programm gekriegt. Wir haben das ganze Land ein bisschen kennengelernt, waren auch in den Ministerien eingeladen und haben da eben die Wirtschaftsministerin und die Vizeaußenministerin kennengelernt. Und die 2 Damen, die waren wirklich beeindruckend. Das war ein Politikertypus, den ich hier in Österreich so nicht gekannt habe. Die waren sehr, sehr gescheit, sehr bescheiden, muss ich sagen. Die haben ganz klar signalisiert, sie stehen erst am Anfang, sie sind hier, um zu lernen von uns, die haben zugehört und das hat uns echt beeindruckt und dann haben wir gesagt, laden wir sie doch ein, vielleicht kommen sie, hätten es nie für möglich gehalten, ich habe immer gedacht, eine Live-Schaltung wird möglich sein, aber vor 2 Monaten, als sie dann wirklich zugesagt haben, muss ich sagen, habe ich schon brutale Freude gehabt. Und warum El Salvador? Das habe ich noch nicht erwähnt. El Salvador war das erste Land der Welt, das im letzten Jahr Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Das war im Juni 21. Und El Salvador ist eines der ärmsten Länder der Welt, hat keine eigene Währung. Sie verwenden den US-Dollar mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Und haben einen jungen Präsidenten und haben dann im Juni 21 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Vor circa einem Monat habe ich aus sehr verlässlicher Quelle erfahren, dass die Wirtschaftsministerin die treibende Kraft hinter diesem Schritt war. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie jetzt im September für 2 Tage in Innsbruck sein wird. Trotzdem sehen wir das Projekt da drüben sehr kritisch. Also das wird jetzt keine Werbeveranstaltung für El Salvador-Reisen sein, sondern die Ministerinnen wissen, dass sie sich auf sehr kritische Fragen einstellen müssen. Weil Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung, also wir wollen, dass das vom Volk heraus entsteht. Und so wie in El Salvador, da ist das top-down von der Politik installiert worden, auf eine relativ nichtsahnende, unvorbereitete Bevölkerung, die ziemlich überfordert war am Anfang mit dem Thema und wir glauben, dass Bitcoin und El Salvador für Bitcoin schon ein wichtiger Meilenstein war. Insgesamt sehen wir aber relativ kritisch und sehen natürlich auch, dass alle großen Player im weltweiten Finanzbetrieb größtes Interesse daran haben, dass dieses Experiment in El Salvador scheitert. Weltbank, Währungsfonds, versuchen da alle möglichen Prügel ihnen vor die Füße zu werfen. Und das Risiko, dass dieses Experiment nicht gut ausgeht, das ist doch relativ groß.
Und auf wen freust du dich am meisten?
Ah ja, genau. Auf wen freue ich mich am meisten? Also
die Auswahl ist ja riesig.
Viele. Also, okay. Also auf wen ich mich brutal freue, das ist die Eva Maria. Aha. Das ist eine ältere Dame, die habe ich in einem Podcast gehört und die habe ich sofort eingeladen. Ist eine ältere Dame, die war in einer Apotheke, ist von einer Apothekerin super beraten worden und war schon am Gehen und dann dreht sie sich nochmal um und geht zurück und sagt, Hochens, Sie haben mich jetzt so gut beraten, ich will Ihnen jetzt auch was Gutes tun, und schreibt ihr auf einen Zettel auf Bitcoin und Blocktrainer. Blocktrainer ist der größte YouTube-Kanal im deutschen Sprachraum. Hochen Sie sich das mal an und beschäftigen Sie sich mit Bitcoin. Und zwei Wochen später war die Dame wieder in der Apotheke und sie hat wieder dieselbe Apothekerin dort getroffen und hat sie darauf angesprochen. Und die Apothekerin hat gemeint, ja, sie hat sich das angeschaut und das hat sie sofort verstanden und seitdem ist sie auch Bitcoinerin. Und diese Eva Maria, das ist eine ganz einfache Frau, die hat den Kern von Bitcoin verstanden und versteht den Kern sehr, sehr einfach zu kommunizieren. Und zwar, sie hat gesagt, das Entscheidende für sie, das waren die 21 Millionen. Weil so 21 Millionen, du hast es in der Anmoderation schon erwähnt, Bitcoin, die maximale Menge an Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen. Die kommen durch das Mining, werden neue Bitcoin geschürft. Die Miner bekommen als Belohnung neue Bitcoin und so kommen die unters Volk. Und aktuell sind 19 Millionen Bitcoin gemeint. Die Menge der neuen Bitcoin, die ausgeschüttet werden, die halbiert sich alle 4 Jahre. Und im Jahr 2140 wird der letzte Bitcoin gemeint sein. Und warum ist das so wichtig? Wir kennen nur inflationäres Geld. Das heißt, Geld, die Geldmenge, die erhöht sich laufend. Beispielsweise während der Lockdowns, wo die Wirtschaft eigentlich in einer Rezession war oder stagniert ist, ist im Euroraum die Geldmenge um 20% erhöht worden. Im Dollarraum ist im selben Zeitraum die Geldmenge um 40% erhöht worden. Und es ist nur naheliegend, dass wir jetzt unter relativ hoher Inflation leiden. Also das ist inflationäres Geld. Bitcoin hingegen ist deflationäres Geld. Das heißt, die Geldmenge ist fixiert. Die kann nicht beliebig erweitert werden. Und das heißt, wenn ich einen Bitcoin besitze, habe ich einen Anreiz, diesen zu sparen und nicht für billigen Konsum auszugeben, im Wissen, dass die Kaufkraft dieses Bitcoin über die Zeit steigen wird. Und im Euro ist es hingegen so, wenn ich Sparguthaben am Sparbuch habe, weiß ich, wenn ich das 10 Jahre liegen lasse, dann ist es im besten Fall noch die Hälfte wert. Und das ist schlecht. Das ist insofern schlecht, dass es die Wurzel zum Beispiel der ganzen Umweltsünden ist. Es verleitet zu Überkonsum und es macht auch abhängig. Es nimmt dir die Möglichkeit, für dein Alter vorzusorgen.
Jetzt sagen wahrscheinlich einige, deflationär klingt das super, aber was ist mit Kriminalität und Geldwäsche? Weil das sind ja schon zwei Vorwürfe, wo ja Bitcoin quasi immer mit dem konfrontiert wird.
Genau, das ist richtig. Hat damit zu tun, dass diese Silk Road, die 2011 bis 2013 am Laufen war, das war ein illegaler Handelsplatz, wo man Drogen hatte kaufen können und dort wurde Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet. Und seit dieser Zeit hat Bitcoin ein bisschen das Image, dass das Geld der Kriminellen wäre. Dann liest man auch immer wieder in Zeitungen Erpressungsvorwürfe oder Erpressungsversuche, Lösegeldzahlungen in Bitcoin. Dazu muss man sagen, dass ich niemals was Illegales machen würde, will ich sowieso nicht, aber wenn ich es machen würde und ich würde mir niemals mit Bitcoin dafür bezahlen lassen, weil jede Transaktion, die über Bitcoin getätigt wird, ist für alle Ewigkeit in der Blockchain verewigt. Und Bitcoin ist nicht anonym. Bitcoin ist pseudonym. Das heißt, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion tätige, dann steht da nicht mein Name dahinter, aber es steht irgendeine Zahlen-Ziffern-Kombination dahinter. Und wenn ich einmal einen Fehler mache, ja, und es den Behörden möglich ist, meine Person einer dieser Transaktionen zuzuordnen, dann fliegen alle Transaktionen, die ich getätigt habe, auf. Deswegen ist Bitcoin das denkbar ungünstigste Zahlungsmittel, um illegale Transaktionen zu tätigen. Ich zudem möchte sagen, 99% aller illegalen und kriminellen Geschäfte werden in Euro und in Dollar abgewickelt. Deswegen kommt auch niemand auf die Idee, Euro und Dollar zu verbieten. Ja, es gibt ein paar schwarze Schafe im Bitcoin-Bereich, die Bitcoin für illegale Dinge nutzen. Ja, aber das heißt doch nicht, dass man deswegen diese gesamte neue Technologie verteufeln muss. Ja.
Ja. Ja, ist wie ein Hammer. Also mit einem Hammer kann man ja unglaublich schöne Dinge machen, wie ein Haus. Im schlimmsten Fall kann man auch sehr, sehr viel Schaden damit anrichten. Also es kommt halt immer auch auf den Anwender darauf an. Genau. Gleich die zweite Konfrontation hinterher, Energie. Also Energieverbrauch ist enorm.
Genau, Robert, du hast dich gut vorbereitet. Ja, also du hast so die zwei Vorwürfe, die immer daherkommen. Ja, das ist gut, dass wir drüber reden. Bitcoin Mining ist sehr energieintensiv. Also das Bitcoin Mining verwendet oder verbraucht ungefähr so viel Strom, wie die ganz Schweden Strom verbraucht. Das ist das eine, das ist zweifellos richtig. Das zweite, was man dazu sagen muss, alle Wäschetrockner der Welt brauchen noch mehr Energie wie das Bitcoin Mining. Trotzdem sagen wir nicht, hey, warum Wäschetrockner? Ist das ethisch vertretbar, so viel Energie für Wäschetrockner aufzuwenden? Weil wir alle wissen, wie super praktisch ein Wäschetrockner ist, ja? Also das heißt, Energieverbrauch hat auch immer damit zu tun, ob man dem der verbrauchten Energie eine Wertigkeit zuordnet. Und trockene Wäsche hat dann Wert für uns. Wer hinter Bitcoin keinen Wert sieht, der tut sich natürlich schwer damit zu akzeptieren, dass das Mining gleich viel Strom konsumiert, wie Schweden verbraucht. Aber da muss man noch einen dritten Punkt erwähnen, und zwar Energie ist nicht gleich Energie. Bitcoin Mining ist abhängig von den Stromkosten. Das heißt, Strom minen kannst du nur erfolgreich, wenn du Stromkosten hast unter 5 Euro Cent pro Kilowattstunde. Wir in Tirol, wo liegt bei uns der Strompreis? 30 Cent, so ungefähr. In Deutschland liegt er bei 40 Cent. Das heißt, bei uns, oder stellen wir uns die Frage, wo gibt es so billigen Strom? Wo gibt es Strom, der unter 5 Cent zu haben ist? Die Antwort ist, so billigen Strom gibt es nur dort, wo es überschüssigen Strom gibt, ohne Abnehmer. Das heißt, in China war bis letztes Jahr 80% des weltweiten Minings war in China, weil in China gibt es riesige Staudämme ohne Industrie. Und wenn du Strom produzierst und keinen Abnehmer hast, dann musst du diesen Strom praktisch vernichten. Mining war die erste, war eine Technologie, wo du direkt an diesen Staudämmen ohne Abnehmer den überschüssigen Strom verwerten hast können. Deswegen war dort der Strom so billig. Oder in Island gibt es Strom im Überfluss. Und deswegen ist er dort auch so billig und deswegen gibt es auch in Island ganz viele große Mining-Farmen. Die einzige Technologie bisher, wo man überschüssigen Strom hat verwerten können, das war die Aluminiumverhüttung. Es wird immer noch sehr viel Aluminiumerz von China mit Tankerschiffen nach Island geschifft, dort verhüttet und dann wird es wieder mit dem Schiff retour gebracht. Ist auch nicht unbedingt das umweltverträglichste. Aber es ist ja eben die einzige Möglichkeit, wie du überschüssigen Strom verwerten kannst. Mit Mining ist ja immer eine zweite Option dazugekommen. Und deswegen ist es nicht korrekt, wenn man pauschal sagt, Bitcoin Mining verbraucht gleich viel Strom wie Schweden verbraucht, weil für Bitcoin Mining wird in erster Linie überschüssiger Strom verwertet, den man ansonsten hätte vernichten müssen.
Was ich mir jetzt gerade frage, zum Beispiel in Island, diese Stromproduzenten, sind die staatlich? Weil ansonsten, also wer hat das gemeint, oder? Weil ansonsten könnten ja so Stromproduzenten, wenn sie ja nicht staatlich sind, wäre ja quasi das Naheliegendste, dass sie da einfach noch mehr Value schaffen, indem das sie selbst meinen. Also wer meinen das, die Stromproduzenten in Island?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind private Mining-Firmen, die dort ihre Anlagen aufbauen, langjährige Verträge schließen und garantieren, den überschüssigen Strom zum Strompreis von 5 Cent abzunehmen. Ja, ich glaube, so läuft's, ja.
Und ich würde jetzt nochmals gerne auf die Konferenz zurückkommen, weil das klingt alles so schön und du bist irgendwie 2013 auf Bitcoins gekommen und 2018 wieder zurückgekehrt. Du hast die ganzen YouTuber und Podcaster gefragt und die sind alle dabei. Du hast über 30 Speaker. Gab es während dieser Zeit irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, ich gebe jetzt auf, das läuft nicht so, wie ich wollte? Also, weil das klingt zu schön, oder? Also wir alle planen ja, aber dann gibt es ja immer wieder Widrigkeiten, die was eintreten und dann sagt man, ich mag nicht mehr.
Ja, na, aufgeben war nie ein Thema, aber es war kein Spaziergang. Ja, das muss ich schon sagen. Also gerade die ersten Monate, da habe ich schon oft schlecht geschlafen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das Konzept aufgeht, ob das gut wird, ob ich das überhaupt kann. Und es sind immer wieder Momente, ja, so aus dem Nichts heraus, wo du denkst, hey, vor zwei Wochen, formal wird bekannt, dass zeitgleich zur Konferenz der Tiroler Firmenlauf stattfindet und da gibt's im Kongress und der Terminkollusion. Da denkst du schon wieder mal, hey, was soll das? Aber es lässt sich alles lösen und na, also bin eigentlich guter Dinge und relativ entspannt und muss sagen, so langsam stellt sich wirklich die Vorfreude ein und freue mich sehr auf die Veranstaltung, die am 15. September losgeht.
Ich habe noch drei Fragen an dich. Und zwar, du hast die Eva Maria angesprochen, auf die du dich sehr freust, und du hast gesagt, die hat den Kern von Bitcoin verstanden. Was ist deine Definition des Kerns von Bitcoin?
Okay. Also für mich ist es das solideste Geld, das wir zurzeit zur Verfügung haben. Ich war jahrelang der Meinung, es ist hochspekulativ, es ist was für Nerds, es ist was für Spekulanten. Seit ein, zwei Jahren bin ich überzeugt, dass es das konservativste Investment ist, das man im Moment tätigen kann. Also ich bin kein Aktieninvestor, das interessiert mich nicht. Ich komme aus der Gold- und Silberecke und ich bin eigentlich ein klassischer Sparer. Also es war immer mein Ziel, dass ich einfach jedes Monat einen kleinen Teil beiseite lege und dann vielleicht meinen Kindern einmal ein bisschen helfen kann. Und wenn ich alt bin, dann will ich niemandem zur Last fallen. Das war eigentlich immer mein Ziel, ich wollte nur sparen. Und das war vor Bitcoin fast unmöglich. Ja. Also im Euro geht's nicht. Ja. Immobilien kaufen, da hat's Geld nicht ganz gereicht. Also ich habe es dann mit Gold und Silber gemacht, aber das, weiß nicht, wir sind halt doch in einer digitalen Welt angekommen und die Vorstellung, dass ich dann irgendwann mit Silbermünzen zum Bäcker gehe, so ganz sympathisch war mir das nicht. Und meine Kinder, die haben zum Beispiel mit Bargeld schon gar keine Freude mehr. Die machen das alles digital, die zahlen alles mit dem Handy. Also wir sind in einer digitalen Welt. Und dem im Euro ist Sparen schwierig und Spekulieren, das liegt mir nicht. Und mit Bitcoin, da habe ich die Gewissheit, dass ich kleine Beträge, die ich jetzt Monat für Monat auf Seiten lege, dass die in 10, 20 Jahren Geld sein. Und dass ich da finanziell unabhängig sein werde und für mich selber sorgen kann, können. Ja.
Weil du angesprochen hast, digitales Geld, ich muss ein wenig schmunzeln, weil ich habe vor kurzem mit meiner Mutter gesprochen und als Kind dachte ich immer, meine Mutter ist eine ganz besondere Frau, ist sie auch, aber ich dachte, sie muss nichts bezahlen in Läden, weil sie eine der wenigen Personen war, was früher schon mit Karte gezahlt hat und alle anderen haben immer Bargeld ausgegeben und ich dachte dann, Meine Mutter ist ganz besonders, weil die muss quasi nie zahlen.
Okay.
Also meine Mutter war da definitiv zumindest am Aachensee eine Vorreiterin mit digitalem Geld im Sinne von Bankomatkarte. Mhm. Und da sieht man ja schon, also es gibt ja immer wieder Veränderungen, oder? Also so wie es früher einfach ganz normal war, mit Bargeld zu zahlen, sind halt irgendwann andere Dinge ganz normal und
ja, Kreditkartenzahlungen, muss ich immer sagen, da bin ich kein großer Freund davon. Also ich zahle, wenn ich mit Euro zahle, möglichst immer alles bar. So, nur Bares ist Wahres, das hat was für mich. Und ich merke auch, wenn ich jemanden für eine Dienstleistung 50 Euro bar auf die Hand gebe, hat das andere Wertigkeit, als wenn ich mit der Kreditkarte drüber fahre. Zudem ist mir das einfach unsympathisch, eine Kreditkarte, dass du total gläsern bist. Dass alle Konzerne und auch das Finanzamt und alle wissen, was du mit deinem Geld tust. Und ich finde, das ist mein Geld, das habe ich erarbeitet, das habe ich versteuert. Und mit dem möchte ich tun, was ich will. Und da ist mir auch Privatsphäre wichtig. Die Kreditkarte bietet diese Privatsphäre überhaupt nicht. Mit Bitcoin-Zahlungen über die Lightning-Technologie, da hast du wieder eine sehr, sehr hohe Privatsphäre. Und das ist mir wichtig.
Die zweite Frage, die hat sich in den letzten Wochen und Monaten als eine Art Lieblingsfrage etabliert. Was war dein bestes Investment? Das kann alles sein. Also das kann ein Buch sein, das kann eine App sein, das kann Sonstiges sein. Was war dein bestes Investment?
Ja, das beste Investment war meine Frau, auf alle Fälle. Das braucht man gar nicht reden. Also das war ein Glücksgriff, sondergleichen. Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen. Aber jetzt auf sie finanziell gesehen, das beste Investment war schon mein erster Bitcoin-Kauf. Also ich habe 2015 habe ich um 250 Euro den ersten Bitcoin gekauft. Und der war letztes Jahr, war er 60.000 Euro wert. Jetzt ist der Kurs wieder um 70% gefallen. Jetzt liegen wir bei 20.000. Ist völlig, völlig irrelevant. Ja. Also wenn man sich ein bisschen länger mit Bitcoin beschäftigt hat, dann weiß man, dass es nicht um den Kurs geht, sondern dass es nur darum geht, dass man sich einen Teil dieser 21 Millionen Bitcoin sichert. Der Wertmaßstab ist nicht der Euro-Kurs. Der Maßstab ist Bitcoin. Es geht darum, habe ich einen halben Bitcoin, habe ich einen ganzen, habe ich fünf, habe ich zehn.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Hörer deines Podcasts doch überwiegend Leute, ist regional, Leute aus Tirol. Was ich sagen will, diese kleine Bitcoin-Konferenz vom 15. bis 17. September in Innsbruck ist eine einmalige Gelegenheit, auch für uns Tiroler, dorthin zu kommen und sich das mal anzuschauen. Es ist einsteigerfreundlich gestaltet, es ist verständlich und ich habe ein bisschen das Bauchgefühl, dass diese Konferenz legendär wird, dass noch sehr lang sehr viel über diese Innsbruck-Konferenz geredet werden wird. Das Besondere an dieser Konferenz ist, dass sie am Tiefpunkt des Bärenmarktes stattfinden wird. Also der Kurs ist jetzt, wir sind wirklich im Bärenmarkt und es sind alle Leute draußen, die letztes Jahr dabei waren, wo der Hype am Laufen war, wo die Kurse auf 60.000 gestiegen sind. Das waren Leute, die schnell reich werden wollten und die nur vom Kurs da reingetrieben wurden. Jetzt sind nur mal die richtigen Bitcoiner da, die hier sind, weil sie die moralischen Fragen interessieren, weil sie interessiert, was gerechtes Geld ist, weil sie interessiert, was man ändern kann, dass diese globalen Ungleichgewichte mal aufhören. Die sind da und die sind richtig coole Leute. Und bitte, liebe Tiroler, nutzt diese Gelegenheit, kommt dahin, schaut euch zumindest den Freitag und den Samstag an. Da ist die Hauptkonferenz, der Donnerstag, das ist der Industrietag, der ist speziell für Banken, Versicherungen, Unternehmen zugeschnitten. Und dem Freitag, Samstag, das ist dann für jedermann zugänglich. Schaut euch das an. Und wer keine ganzen zwei Tage investieren kann, den würden wir einladen zur großen Orange-Pill-Party am Samstag, den 17. September ab 20 Uhr. Da wollen wir noch 500 Leute aus Innsbruck Umgebung reinlassen in die Dogana. Das Ticket kostet 2,10 Euro. Es ist im Prinzip eine Platzkarte, weil es spielen zwei DJs aus Berlin und den USA. Es wird noch viele verschiedene andere musikalische Highlights geben. Wir haben eben die Info bekommen, der Andrang, der wird so groß sein, dass sich da große Menschenschlangen bilden. Das wollte man nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir legen 500 Tickets auf zum symbolischen Preis von 2,10 Euro. Erhältlich über unseren Ticketshop. Die Website ist für den Ticketshop lautet bconf.de, de, weil deutschsprachig. Und das bconf darf man vielleicht buchstabieren. Bertha, Cäsar, Otto, Nordpol, Friedrich. B für Bitcoin, ja. Bitcoin-Konferenz. bconf.de, das wäre die Adresse vom Ticketshop. Holt euch zumindest das eine Ticket für die Orange-Spielparty. Das wird total interessant sein und möglicherweise der erste Anknüpfungspunkt für euch mit Bitcoin.
Und ansonsten findet man auch natürlich die Adresse in den Shownotes. Also da gibt es noch die Informationen und den Link zum Ticketshop. Peter, vielen, vielen Dank. Es war spannend. Vielen Dank für den Eintritt in die Bitcoin-Welt. Du warst ja eigentlich der erste Gast in diesem Metier, sage ich jetzt mal, oder in diesem Themenbereich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für den wertvollen Inhalt.
Robert, danke dir. Ich finde es super spannend, wie junge Männer wie du so in einem ganz neuen Genre wie Podcast, wie professionell auch wir in Tirol da schon Leute sitzen haben, die sowas machen. Ich finde, das ist ein neues Medium und ich habe das jahrelang ein bisschen ignoriert gehabt und bin seit wenigen Jahren ein totaler Podcast-Fan geworden. Und ich finde es großartig, dass wir auch mit dir in Wattensven sitzen haben, der dieses Handwerk versteht. Alles Gute.
Dankeschön, vielen, vielen Dank.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.